Unser Predigtext steht in 2. König 23. Der König Josia sandte hin und es versammelten sich bei ihm alle Ältesten Judas und Jerusalems, in der Zeit, als das Nordreich schon zerstört war von den Assyrern. Der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, Priester und Propheten und alles Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden war. Und der König trat an die Säule und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln sollten und seine Gebote, Ordnungen und Rechte halten, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um zu erfüllen die Worte dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. Und der König gebot dem Hohepriester Hilkia und dem zweitobersten Priester und den Hütern der Schwelle, dass sie aus dem Tempel des Herrn hinaustun sollten, alle Geräte, die dem Baal und der Aschera und allem Heer des Himmels gemacht waren. Und er ließ sie verbrennen draußen vor Jerusalem im Tal Kidron und ihre Asche nach Bethel bringen. Und er setzte die Götzenpriester ab. Ich muss Ihnen jetzt den ganzen Katalog lesen. Es ist ja interessant, was sich in einem Volk Gottes alles ansammelt. Das ist ja nicht nur Kruscht, was sich hier ansammelt, sondern das ist Heidentum. Er setzte die Götzenpriester ab, die Könige von Juda eingesetzt hatten, um auf den Höhen zu opfern, in den Städten Judas und im Jerusalem her. Auch die dem Baal geopfert hatten, der Sonne und dem Mond und den Planeten und allem Heer am Himmel. Und er ließ das Bild der Aschera aus dem Hause des Herrn bringen, hinaus vor Jerusalem. Wir hatten am letzten Sonntag gehört, dass das schon ein König Hiskia auch einmal gemacht hatte. Aber kaum war der tot, war das Bild der Aschera wieder drin. Und er ließ das Bild verbrennen am Bach Kidron und zu Staub mahlen und den Staub auf die Gräber des einfachen Volkes werfen. Und er brach ab die Häuser der Tempelhurer, die in dem Haus des Herrn waren, in denen die Frauen Gewänder für die Aschera wirkten. Und er ließ kommen alle Priester aus den Städten Judas und machte unrein die Höhen, wo die Priester opferten, von Geba an bis nach Beersheba, und brach ab die Höhe der Feldgeister, die vor dem Tore Josuas des Stadtvogts war, zur Linken, wenn man zum Tor der Stadt hineingeht. Doch durften die Priester der Höhen nicht opfern auf dem Altar des Herrn in Jerusalem, sondern aßen ungesäuertes Brot unter ihren Brüdern. Er machte auch unrein das Tophet im Tal Ben-Hinnom, damit niemand seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen ließe. Das Wort Moloch ist ja bei uns noch vorhanden, da waren Menschenopfer. Und das hat diesen furchtbaren Brauch Josia erst gestoppt. Obwohl doch schon Gott bei Abraham, bei der Isaaksopferung, deutlich gesagt hat, dass er von diesen Heidensitten nichts wissen will. Er schaffte die Rosse ab, die Könige von Juda für den Dienst der Sonne bestimmt hatten, am Eingang des Hauses des Herrn bei der Kammer Netan-Melechs, des Kämmerers, die im Parwar-Hause war, und die Wagen der Sonne verbrannte er mit Feuer. Und die Altäre auf dem Dach, dem Obergemach des Ahas, die Könige von Juda gemacht hatten, und die Altäre, die Manasse gemacht hatte, in den beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn, brach der König ab und ging hin und warf ihren Staub in den Bach Kidron. Auch die Höhen, die östlich von Jerusalem waren, zur Rechten am Berg des Verderbens, die Salomo, der König von Israel, gebaut hatte, der Astarte, dem gräulichen Götzen von Sidon und Chemosh, dem gräulichen Götzen von Moab und Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter, machte der König unrein und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Bilder um und füllte ihre Städte mit Menschenknochen, auch den Altar in Bethel, die Höhe, die Jerobeam gemacht hatte, der Sohn Nebats, der Israel Sündigen machte. Diesen Altar brach er ab, zerschlug seine Steine und machte sie zu Staub und verbrannte das Bild der Aschera. Ich überspringe nun einen Teil. Dann heißt es: Und der König gebot dem Volk, haltet dem Herrn, eurem Gott, Passa, wie es geschrieben steht in diesem Buch des Bundes. Denn es war kein Passa so gehalten worden, wie dies von der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben, und in allen Zeiten der Könige von Israel und der Könige von Juda. sondern im 18. Jahr des Königs Josia wurde in Jerusalem dies Passa gehalten dem Herrn. Herr, wir wollen ganze Reformen, hilf uns dazu. Amen. Lassen Sie mich ein Bild malen. Es brennt, die Feuerwehr fährt vor, die Schläuche werden ausgerollt, die großen Leitern werden ausgefahren, aus dem vierten Stock des Hauses schlagen schon die Flammen. Der Feuerwehrkommandant ist ratlos, ob man überhaupt noch etwas retten kann an dem Haus. Es ist wie eine Panik, wie sie da zusammenarbeiten. Die Polizei sperrt ab, damit die Neugierigen nicht die Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit behindern. Und dann merkt plötzlich einer der Feuerwehrmänner, dass unten im Erdgeschoss noch ein paar Männer in der Wohnung sind. Das kann doch nicht sein. Wollen die noch was retten in dem Haus, das doch schon verloren ist? Und dann springt er an das Fenster und wirklich, er sieht, da sind Männer drin. Es wäre vielleicht noch verständlich gewesen, wenn die noch Möbel rauszerren wollen, aber wissen Sie, was die tun? Die kleben Tapeten hin. Und kalken da, wunderschön. Und dann springt der Feuerwehrmann durch dieses Fenster durch, wo die Scheibe entzwei schlägt und sagt, seid ihr denn verrückt geworden? Es brennt, raus aus dem Haus. Streichen weiter mit ihrem Pinsel Tapete schön runter. Dann packt er den Nächsten an der Schulter und sagt, du hast mich missverstanden, es brennt. Dreht er sich nur zu seinem Nachbar um und sagt, der ist mal aufdringlich. Andere sagt er, zuerst reißt er alles kaputt und dann, ich glaube, der ist irr. Dann sagt der Dritte von den Männern, die da drin die Wand streichen, sagt, du, ich glaube, der ist konservativ, dem haben die alten Tapeten besser gefallen. Der regt sich auf, weil wir neue hinkleben. So scheint es mir in unseren Tagen und in allen Tagen gewesen zu sein, wenn es um die Frage der großen Reformation Gottes ging. Dass Leute dastehen und sagen, ach so, ihr wollt unsere Reformen nicht. Nein, es geht auch nicht darum, ob man in unseren Tagen in der Kirche oder in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben nochmals neue Tapeten anklebt. Ob man hier und da die Farbe wechselt. Ob man ein wenig die Dinge frisiert oder modernisiert, wenn es um die viel schwere Frage geht, ob überhaupt noch etwas zu retten ist vor dem heiligen Gott. Lassen Sie mich über Reformation reden. Und ich möchte drei Sätze herausstellen, die wir mitnehmen können. Erstens, Neuanfang, kein Tapetenwechsel. Neuanfang, kein Tapetenwechsel. Wie kam es denn zu dieser Reformation unter Josia? Wir haben es vor 14 Tagen in der Predigt gehört, dass die Mutter des Josia eine fromme Frau war. Ihr Mann hat nichts mitgegeben an der Erziehung dieses Kindes. Er wurde in einer Revolution ermordet und der achtjährige Josia wird Thronfolger. Und die Mutter steht in der Vormundschaft ihres Sohnes und sie muss einen ungeheuren Einfluss auf ihren Sohn gehabt haben. Das haben wir ja da vor 14 Tagen in der Predigt gesagt. Eine Frau wirkt nicht als Königin in die Weite, sondern, was keiner gedacht hätte, durch das kleine Amt der Mutter. Es gibt da keine Regeln und keine Gesetze. Gott handelt immer ganz frei und ganz unerwartet. Und dieser Josia erlässt, als er älter geworden war, ein Gesetz, dass der Tempel in Jerusalem renoviert werden soll. Das war noch nicht die Reformation. Das war nur zuerst einmal der äußere Anfang. Wir tun ja auch meist leichter, zuerst unsere Bauten in Ordnung zu bringen, auch in der Kirche, als dann das geistliche Leben und die anderen Dinge, die schief liegen. So hat Josia einmal angefangen, den baulichen Zustand des Tempels zu ordnen. Und dann kamen die Maurer und die Gipser und die Maler und die Zimmerleute und sie haben den Dreck abgeräumt und sie haben die alte Schönheit des Tempels wiederhergestellt. Und da wird uns von einem kleinen Zug berichtet, den damals Josia festgelegt hat als König. dass bei diesen Bauarbeiten die Handwerksleute keine Rechnung auszustellen hatten, sondern sie nahmen, was sie verdient hatten. Man handelte auf Treu und Glauben. Und das ist ein interessanter Grundzug, wie ein König in Israel ganz neue Sitten bringt. Bedient euch. Ich brauche keinen Beleg. Ich weiß, dass ihr es recht meint. Stellen Sie sich das mal heute vor. Und bei diesen Bauarbeiten wird plötzlich von einem dieser Handwerksleute eine Gesetzesrolle gefunden. Man kann sich nicht vorstellen, dass im Tempel von Jerusalem das Gesetz Gottes über Jahrzehnte verschollen war und keiner diesen Mangel bemerkte. Und der Zimmermann bringt dieses zum Hohepriester und der Hohepriester bringt es zum König und der König lässt zur Prophetin Hulda tragen. Und auf einmal kommt ein Erschrecken über diese Leute, wir sind doch verloren. Wenn das wirklich Gottes Anordnung war, wir haben das doch nicht gelebt. Gibt es denn überhaupt noch eine Rettung für uns? Und da schreit das ganze Volk durcheinander. Was soll man denn noch tun? Wir sind verlorene Leute. Gott hat geboten, ihr sollt mein heiliges Volk sein. Und wir sind doch gar nicht das heilige Volk. Es war die Eigenart der Reformationen, wo sie geschehen sind, nicht, dass Menschen Reformen machen wollten. Ich glaube, das verwechseln wir in unseren Tagen immer wieder, dass man meint, da wäre irgendwo etwas neu poliert worden. Schneidet alte Zöpfe ab, das sind Reformen. Das geht nie tief. Da wachsen andere Zöpfe wieder nach und in 10 Jahren kann man die Zöpfe wieder abschneiden. Das ist der ewige Gleichklang der Mode, um das ging es doch nicht. Sondern dass ein Volk, dass Menschen plötzlich den heiligen Gott entdecken. Wenn Sie die Geschichte der Christenheit ansehen, dann waren das immer wieder die großen Augenblicke, nicht allein in der Reformation. Man hat ja in den letzten Jahren in den Gesprächen immer wieder eine Frage draus gemacht, ob nicht der Luther eben doch ein oder damals die Zeit eben religiöser gewesen wäre als unsere. Glauben Sie denn im Ernst, dass ein Kaiser Karl oder die Renaissance-Päpste und die ausgelassenen Fürsten der Reformationszeit ein tiefes Interesse am Wort Gottes gehabt hätten? Nein, Gott hat gesprochen durch sein Wort. Und da war nur ein Mann, der dieses Wort Gottes in seiner ganzen Tiefe einmal durchlebt hat. Und dieses ganze Wort in seinem Ernst gehört hat, so wie ich es Ihnen vorher in dem Bild auszudrücken versuchte, es brennt. Und er sagt, was rettet mich dann, wenn Gottes Zorn über unserer Welt liegt? Und er hat nach Antworten gesucht und plötzlich war interessant, dass diese Antworten, die er gefunden hat, aus der Bibel viele Menschen um ihn her genauso getroffen haben und es ist eine Bewegung geworden aus nichts anderem heraus als aus diesem Fragen, was rettet mich von Gottes Zorn? Es war doch nicht anders, als Ludwig Hofacher drunten in der Leonhardskirche für seinen erkrankten Vater ein paar Predigten halten musste. Wenn Sie heute diese Predigten lesen, was war es denn? Da war doch gar kein Glanz und gar keine besondere Attraktion drin als dieses, dass ein Mann fragte, wie komme ich davon los, wenn Gottes Zorn auf unserer Welt lastet? Und sind wir nicht furchtbar oberflächliche Leute geworden, dass wir fortwährend meinen, wir würden über die tiefsten Probleme der Welt diskutieren? Und wir diskutieren gar nicht über die tiefsten Probleme der Welt. Steckt nicht hinter dem ganzen Unfrieden, hinter dem Leid, hinter der Ungerechtigkeit die eine Not, die Paulus in Römer 1 beschrieben hat. Gott hat diese Welt dahingegeben. Die Welt ist sich selbst überlassen. Wir können beten, wir können Gottesdienste machen, wir können singen und rufen, aber im Grund, es gibt gar keine neue Begegnung mit Gott mehr. Und dass in unseren Tagen dort Reformationen geschehen, wo Menschen durchbrechen durch diese ganze Not der Gottverlassenheit unserer Tage, Das ist doch nicht bloß eine Sache, ob wir unsere Gottesdienste modernisieren, ob wir ein paar neue Lieder singen, ob wir eines Tages nochmal ein neues Gesangbuch haben oder neue Liturgien erfinden, sondern ob wir herauskommen aus diesem Fluch, der über unserer Welt und über meinem Leben liegt, dass ich zurückfinde zu dem Gott, der sich meiner erbarmt und der in diesen Tagen wieder neues Leben anbrechen lässt, der zu Menschen spricht, der seinen Frieden austeilt, der Mühselige und Beladene zu sich zieht und erquickt. Das ist Reformation, Neuanfang, kein Tapetenwechsel. Das Zweite, bevor man zupackt, muss man loslassen. Ich habe Ihnen die ganze Liste vorgelesen, wie Josia mit harter Hand als König zerschlagen hat. Er hat das Bild der Aschera zerschlagen und hat die Zeichendeuter zerschlagen und hat die Anbetungsstätten der Sonne und des Mondes zerschlagen und die Rosse hat er zerschlagen. Und was alles er dort zerstört hat, das war doch ein furchtbar negatives Unterfangen. Stellen Sie sich mal vor, was der alles, das war ja rein Nein, das war doch fortwährend Nein, 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 das nicht. Warum hat eigentlich Josia nicht gesagt, wir haben jetzt das Gesetz gefunden, jetzt wollen wir alle Kraft darauf bemühen, dass wir das Gesetz in die Mitte stellen, dann wird das andere von allein seinen Glanz verlieren. Wir können doch die Aschera daneben stehen lassen. Das Positive wird siegen. Es beschwert mich oft in diesen Tagen, muss man in unseren Tagen Nein sagen. Das Nein, das klingt doch so unangenehm, das stößt doch so ab. Da sagen doch so viele Leute, warum ist der immer auch so unbequem und lehnt dies ab und jenes ab und nochmal etwas ab. Sicher, es ist alles nicht zum Besten bestellt, aber muss man das so rigoros in diesem Nein sagen? Josia war ein unbequemer Mann, er sagt brutal und hart, nein, das nicht und das nicht und das nicht. Wenn es einen Weg der Rettung gibt, wenn ein Feuerwehrmann ins Haus einsteigt und diese verrückten Tapezierer da unten in ihrem Werk aufhält und sagt, jetzt braucht er keine Tapeten mehr kleben. Es geht darum, ob ihr euer Leben rettet. Dann sagt doch das nicht und das nicht und das nicht. Es gibt einen Weg der Rettung. Und wenn man heute das einzige Heil Gottes packen will, wo Gott sich in unseren Tagen finden lässt, da muss man viel aus seinen Händen loslassen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie mit mir überlegen, wo in unseren Gemeinden wir überschüssige Energie noch loslassen können. Weil Gott in unserer Mitte nur reden kann, wenn wir uns ganz konzentrieren, da wo er jetzt mit uns reden will. Das ist nicht böse, was man machen kann, aber weil es darum geht, ob in unseren Tagen wir noch einmal die Stimme Gottes laut werden lassen können für unsere Mitmenschen, für unsere Kinder, die schon lange sich weggewendet haben in so vielen Häusern, weil sie es nicht mehr hören wollen, was unser Herz erfüllt. Dass es eine erneute Hinwendung braucht, dass Gott in diesen Tagen noch einmal zu Menschen kommen kann und zu ihnen reden kann. Und deshalb hat Josia so rigoros und hart Nein gesagt. Und deshalb steht in der Reformationszeit ein so hartes Zerschlagen falscher Wege. Wir sind in unseren Tagen dazu geneigt und sagen, können wir nicht doch in dem Pluralismus unserer Zeit viel mehr erdulden. Es gibt doch viele Meinungen. Wir können doch tolerant sein. Was tut uns das weh? Es ist nicht gefragt, ob Josia dieses Bild der Aschera ertragen kann. Warum soll er es nicht ertragen können? Es geht doch darum, dass in unseren Zeiten der Weg der Rettung verschüttet wird. Damals auf dem Weg des Untergangs Israels, als schon die Heere Assyriens das Nordreich zerstört hatten, nur noch der Rest Jerusalem übrig geblieben war. Es dauert nur noch ein paar Könige, dann ist Jerusalem ein Trümmerhaufen. wo ein König sagt, es geht doch nicht darum, ob ich tolerant bin, es geht doch nicht darum, was ich erdulden kann, sondern es geht darum, ob unser Volk Gott findet. Es hat uns auf der Weltkonferenz in Lausanne tief bewegt, wo man diese großen Scharen von Menschen aus allen Nationen traf, dass man ernsthaft fragen will, ist es nicht so, dass Gottes Wagen schon längst weitergelaufen ist, über unser deutsches Land weg und Gott in anderen Nationen sein Werk heute treibt? Natürlich, wir haben noch die Formen, aber das Leben, haben nicht die anderen das Leben. Wenn es um Reformation geht und um Reformen, dann geht es um diese Konzentration. Wo lässt du dich heute finden, Herr, unser Gott? Wo kann ich dich haben? Und wenn ich da zupacken will, dann muss ich loslassen und sagen, ich möchte alles nur auf diesen einen Punkt konzentrieren. Es ist kein anderes Heil, es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden als allein der Name Jesus. Dass Gott zu uns redet in dem Geschehen, dort wo er seinen Sohn dahingibt ans Kreuz für mich. Und wo es ihnen sagen lässt, sie dürfen gewiss sein, dass nichts sie von der Liebe Gottes trennen kann. Sie dürfen in der kommenden Woche wissen, dass Gott sie trägt, weil er ihre Sünden wegnehmen will. Und weil er ihr Leben segnen will, weil er sie erwählt hat in dem Sterben seines Sohnes, weil er für Sünder starb. Das bin ich einer. Einer, der sich gegen Gott vergangen hat. Das ist die Konzentration in unseren Tagen, wo wir sagen, es gibt viele Theologien, viele Dogmen, viele Lehren. Lass sie auf der Seite liegen. Wenn in unseren Tagen Gott noch einmal reden will, dann will er, dass wir diese Tür benutzen, die er uns gegeben hat, wo wir ihn finden können, wo er in diesen Tagen zu uns kommen will. Da muss man loslassen, andere Sachen, andere Aktivitäten, dass man durch die Tür durchgehen kann. Noch ein letztes. Gott setzt den neuen Anfang. Ich habe drei Sätze herausstellen wollen heute. Neuanfang, kein Tapetenwechsel, war das erste, und das nächste war, bevor man zupackt, muss man loslassen. Und noch das letzte, Gott setzt einen neuen Anfang. Am Ende feierten sie das Passa, es muss ein rauschendes Fest gewesen sein. Das Volk Israel kann bis heute das Passa fröhlicher feiern und lebensnaher als wir Feste feiern. Das ist eine Familienfreude, die hier gefeiert wird. Aber dieses Fest war ganz besonders. Wie sie dieses Lamm schlachteten, davon kommt ja das immer in unseren Liedern mit dem Lamm. Und der Hausvater nahm den Pinsel und tunkte es in das Blut ein und strich das vorne in die Zargen der Haustüre. Dann hat der Vater die Haustüre zugemacht und hat gesagt, so. So war es doch in jener Nacht, als sie ausgezogen sind aus Ägypten. Und so wurde es jedes Jahr neu gefeiert. Aber jetzt haben sie zum ersten Mal den Sinn dieses Brauches verstanden. Wenn draußen der Würgengel vorübergeht, in dieser Welt, die unterm Fluch Gottes liegt, dann sitzen wir hier, weil wir von der Vergebung leben und vom Erbarmen. Und dann haben sie miteinander dieses Lamm gegessen und haben diesen Kelch kreisen lassen, so wie Jesus an dieses Passafest ja anknüpfend uns die Gabe seines Mahles gab. Jeremia hat nachher diese Zeit des Josia auch von der negativen Seite gesehen. Ich habe das vorher in der Schriftlesung erwähnt. Er hat gesagt, es war eine Reform, aber es kam nicht zur Hingabe der Herzen. Wir sehen viel im Rückblick in der Reformation Luthers, genauso in allen Aufbrüchen, die geschehen sind, ob in der Predigt Hofackers oder wo das war. Oft war es auch nur eine Volksmode, das gibt es im christlichen Glauben auch. Man wurde eben christlich, man wurde eben evangelisch. Man kann Bekehrungen nicht massenweise machen. Es geht jetzt heute um Sie selber, um Sie persönlich. Ob Sie Reformation machen, ob Sie diesen Neuanfang ganz machen mit diesem Herrn Jesus Christus. Und ob es zur persönlichen Beziehung zwischen ihm und uns kommt. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. In unserer Welt hungert man nach Menschen, die Quellwasser bieten können. Und es können nur Menschen bieten, die von der Quelle leben. Und es geht um gar nichts anderes. Ich lasse die Menschen um mich her reden und sagen, der ist altmodisch, der ist konservativ, der macht unsere Mädchen nicht mit. Wir tapezieren neu, wir haben neue Reformen. Lass sie tapezieren. Die große Bewegung Gottes in unseren Tagen ist seine Reformation, wo er Menschen zu einer Änderung des Lebens führt, wo er Menschen dazu befähigt, dass sie Ströme des lebendigen Wassers hineingeben können in eine durstige Welt, weil Jesus heute Menschen fassen will und Menschen führen will. Deshalb gibt es reformatorische Erneuerung bis in unseren Tagen, weil Gott diese Welt nicht loslässt, auch unsere württembergische Kirche nicht. Auch unsere Ludwig-Hofacker-Gemeinde, hier lässt er nicht los, weil Gott Erneuerung will. Es kann nur so sein, dass Einzelne sich rufen lassen, dass Einzelne diese Hand packen. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht. Dies ist meine Zuversicht. Und wer ihn fasst, der hat das Leben. Amen.